SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
21. August 1939, der Todestag von Ernst Gennert, Gründer der ersten Mordkommission Deutschlands.
Buddha wurde der Chef der Mordinspektion genannt. Seiner stoischen Ruhe wegen, aber mehr noch aufgrund seiner Leibesfülle, die ihm von weniger respektvollen Zeitgenossen auch den Spitznamen der volle Ernst eingetragen hatte.
Volker Kutscher liest Volker Kutscher aus seinem ersten Roman über den Kommissar Gereon Rath in Berlin, Der nasse Fisch.
Gennerts Leidenschaft für Kuchen war in der ganzen Stadt bekannt. Früher hatte er sogar das Mordauto auf dem Weg zu einem Einsatz oft an einer Konditorei halten lassen.
Auch Regisseure setzen Ernst Gennert ein Denkmal. Tom Tykwer in der Serie Babylon Berlin oder Fritz Lang.
Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung.
In Gestalt des Kommissars Lohmann in M. Eine Stadt sucht einen Mörder von 1931.
Herrgott, endlich. Also endlich sind wir auf seiner Spur.
Ja.
Ernst Gennert ist in den 1920er Jahren der wohl berühmteste Kriminalist Deutschlands. Edgar Wallace, Charlie Chaplin, Heinrich Mann pilgern zu ihm. Sein Scharfsinn und seine Schrullen faszinieren auch den Kölner Autor Volker Kutscher, als er um die Jahrtausendwende seine Romane über den Kommissar Gereon Rath in Berlin der 1920er, 30er Jahre konzipiert.
Mir war klar, die ganzen Wahlbeamten, die auch politische Ämter hatten, die Polizeipräsidenten, da kann ich keine Fantasiefiguren, keine fiktionalen Figuren nehmen. Aber Mordinspektion dachte ich, mein Gott, der Chef von Gereon Rath, das kann natürlich auch ein fiktiver Mensch sein. Aber als ich dann auf Ernst Gennert gestoßen bin über Regina Styrico, war mir klar, den musst du nehmen. Den kannst du auch nicht besser erfinden.
Die Historikerin Regina Styrico kann als die deutsche Gennert-Expertin gelten. In den 1990er Jahren recherchiert sie im Brandenburgischen Landesarchiv in Potsdam eigentlich für ein anderes Buch.
Ja, da bin ich halt jeden Morgen hingepilgert und habe in alten Akten gewälzt und habe tatsächlich viele, viele Fälle, die Gennert bearbeitet hat, gefunden. Und so ist das erste Gennert-Buch erschienen. Das hatte ja den schönen Titel »Der Kommissar vom Alexanderplatz«.
Gennert wird am 1. Januar 1880 in Berlin-Plötzensee geboren, wächst Tür an Tür auf mit der Klientel, die ihn sein Leben lang beschäftigen wird.
Sein Vater war Gefängnisdirektor von Plötzensee. Diese Anstalt wurde 1879 erst eröffnet, war also funkelnagelneu, die größte in Europa für 1400 Häftlinge mit Dienstwohnungen. Da ist Gennert groß geworden.
Ernst studiert Jura, doch kurz vor dem Examen wirft er hin, wird 1905 Kriminalkommissar. Schon als Schüler hat er gerne Strafprozesse besucht.
Da hat er sicherlich schon ja erkannt, wie die Kriminalpolizei arbeitet und dass sie nicht effektiv arbeitet. Irgendwie muss er da schon Blut geleckt haben, muss ich gedacht haben, wow, da kann ich was machen, darauf will ich mich konzentrieren.
Und das tut er. Gennert macht schon 1916 als junger Kommissar von sich reden, als in Stettin in einem Reisekorb eine Ermordete aufgefunden wird. Schnell haben Gennerts Kollegen und die Presse die Geliebte der Frau als Täterin vorverurteilt.
Aber Gennert sagte, nee, das ist unlogisch. Die Frau, die kann es eigentlich gar nicht gewesen sein. Und er hat tatsächlich weitergesucht und hat dann auch wirklich den Fall aufgeklärt und die wahre Mörderin gefunden.
Berlin wächst in diesen Jahren explosionsartig an. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Elend groß, die Kriminalität nimmt rapide zu, der Polizeiapparat der Metropole ist überfordert. Schon 1919 wirkt Gennert an Reformvorschlägen mit und arbeitet sich in der Roten Burg, dem gewaltigen Polizeipräsidium am Alexanderplatz, nach oben. 1926 gründet er eine neue Abteilung, die Mordinspektion. Mit mehreren Mordkommissionen, zuständig ausschließlich für Todesfallermittlungen.
Nicht wie früher, dass mal jeder so irgendwie, mal machte er Diebstahl, mal machte ein Kommissar Einbrüche. Nee, jetzt hatte er wirklich nur noch Mordexperten und so wollte er es auch haben.
Gennert wirkte gemütlich, fast schläfrig und schien sein Doppelkinn mit einem gewissen Stolz zu tragen. Doch Rath ließ sich nicht täuschen. Aus diesem weichen Gesicht blitzten zwei wache Augen.
Die Ermittler stützen ihre Arbeit auf die zentrale Mordkartei, die Gennert anlegen lässt.
Das hatte den Sinn, dass man auch eventuell Zusammenhänge erkennen konnte Und auch, dass andere davon lernen konnten.
Der Buddha hat wenig Skrupel, wenn es um sein geliebtes Register geht. Er lässt sich auch Akten von außerhalb kommen, wenn Fälle ihn interessieren. Und sortiert sie ein, statt sie zurückzugeben. Geradezu bahnbrechend ist sein Mordauto, das 1926 auf der großen Polizeiausstellung für Furore sorgt und bald von München kopiert wird. Ein umgebauter Maybach voller Material für die Spurensicherung.
Also wirklich von kleinen Tütchen zu Pipetten, Reagenzgläser, andere Gläser, Schreibtisch, Schreibmaschine.
Oft auch eine Stenotypistin.
Fotoapparat, Schaufel, alles, was man irgendwie am Tatort brauchte, damit man nicht erst mal suchen musste oder zum anderen Polizeirevier fahren musste.
Am Tatort führt Gennert strenge Regeln ein.
Fräulein!
Ritter, Charlotte Ritter.
Damit die Beamten nicht länger Spuren zertrampeln oder Leichen pietätvoll betten, bevor Arzt oder Kommissar eintreffen.
Methode Gennert.
Eins, ich verschaffe mir einen ersten allgemeinen Überblick über den Tatort. Zwei, die Mitarbeiter suchen nach Beweismitteln und Spuren. Jedes Detail wird gekennzeichnet. Und drei, der Tatort wird fotografiert. Viertens, die Zeugen werden vernommen. Fünfter und letzter Schritt, Abtransport der Leiche und im Präsidium dann die Auswertung der Laborergebnisse.
Sehr gut, Frau Mütter, vielen Dank. So, weiter.
Sein Umgang mit Tatverdächtigen ist legendär.
Wer mir einen Beschuldigten anfasst, fliegt. Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven.
Also er hat das schon irgendwie im Blut, den Umgang mit Straftätern, und hat die vor allen Dingen durchaus auch respektvoll und mit Verständnis behandelt.
Nun erzählen Sie mal,
pflegt er, Verhöre zu eröffnen. Überliefert ist, dass er über einer Frage einnicken konnte, um beim Aufwachen an selbiger Stelle weiterzureden.
Was ihm auch durchaus dann Geständnisse erbracht hat, die andere Kollegen nicht so bekommen haben.
Im Büro empfängt der volle Ernst seine Gäste in Gesellschaft eines präparierten Frauenkopfes, den man einmal aus der Spree gefischt hat. Neben dem durchgesessenen grünen Sofa lehnt ein Mordwerkzeug, eine Axt. Auf dem Tisch platziert seine Sekretärin Trutchen Steiner täglich Berge von Kuchen. Gennerts große Leidenschaft, die seine Gesundheit ruiniert, auch wenn er stets mit den Kollegen teilt.
Die erfahrenen Beamten haben den Nusskuchen links liegen lassen, weil der war zu trocken, da musste man immer husten.
Mit den Jahren verlässt der stark übergewichtige Kriminalrat sein Büro immer seltener.
Das Privatleben von Ernst Gennert war die Polizei.
Oft übernachtet er auch dort.
Meist blieb Gennert in seinem fast wie ein Wohnzimmer eingerichteten Büro sitzen, aß Kuchen und zog die Fäden. Er wusste über alle Ermittlungen Bescheid. Besonders knifflige Verhöre übernahm er immer noch selbst. Sein psychologischer Scharfsinn war berüchtigt.
In den 1920er Jahren nehmen reaktionäre und rechtsextreme Kräfte die junge deutsche Demokratie zunehmend unter Beschuss. Dennoch vertritt Gennert fortschrittliche Ansichten, etwa zur Todesstrafe. So rät er, nach dem Mord an einer jungen Frau auch an den Tatverdächtigen zu denken.
Da setzte er sich regelrecht für den Jungen ein und man solle doch auch seine Herkunft und seine Vorgeschichte, und das müsse man doch alles berücksichtigen. Das hat er direkt an die Staatsanwaltschaft geschrieben.
Er sieht auch den Abtreibungsparagraphen 218 kritisch, der schwangere Frauen den Engelmachern zutreibt, wo sie ihr Leben riskieren.
Und er meinte, dass das eben im Grunde auch irgendwie ein verdeckter Mord wäre. Was ist nun schlimmer, das zu legalisieren oder zu genehmigen oder nicht zu verfolgen, oder dass die Frauen sterben, weil sie zu Kurfuschern gehen?
Mit den kriminellen Clans in Berlin, den berüchtigten Ringvereinen, stehen Gennert und sein Team immer wieder in Kontakt. Die Gangster sind sogar sehr hilfsbereit, wenn sie etwas davon haben.
Denn wenn es immer wieder Razzien gab in den einschlägigen Lokalen, also das war schlecht fürs Geschäft, und da machte man auch mal einen Deal mit der Polizei. Also wir helfen euch, den Täter zu finden, und ihr lasst euren Razzien in Ruhe.
Die Fortschritte bei der Ermittlungsarbeit machen Gennert reichsweit bekannt. In Düsseldorf unterstützt er die Fahndung nach dem Massenmörder Peter Kürten. In Dortmund identifiziert er einen Polizistenmörder. Auch in Berlin kann er die allermeisten Mordfälle aufklären. Manchmal mit Hilfe von Flugblättern, Plakaten, Zeitungen und Ende der 1930er Jahre zum ersten Mal mit Hilfe des neuen Mediums Fernsehen nach dem Mord an einem Taxifahrer.
Man hatte den Mantel des Täters gefunden und wollte wissen, wer hat den irgendwann wo gekauft oder ausbessern lassen und so, und hat dann eben vor allen Dingen sämtliche Textilleute, Schneider und so weiter Berlins dann in die Fernsehstuben gerufen und die haben sich das dann angeschaut. Das war so die erste Fernsehfahndung, wo er beteiligt war.
Im Nationalsozialismus gerät auch die Berliner Polizei immer stärker in Bedrängnis. Vor allem der jüdische Polizeivizepräsident Bernhard Weiß, auf den die Nazis gleich nach der Machtübergabe an Hitler ein Kopfgeld aussetzen und der nur knapp ins Exil entkommt. Ernst Gennert versucht, so gut es geht, seine Mordinspektion nazifrei zu halten.
Also es gab einen Fall 1934 noch, da sind SA-Männer aus der Reihe getanzt, haben einen jüdischen Geschäftsmann, Fabrikanten, entführt und Lösegeld verlangt, weil sie dachten, na klar, Juden sind vogelfrei, kann man doch irgendwie machen. Da hat Gennert eiskalt ermittelt und die auch festgenommen.
Der Scharfsinn des Buddhas fasziniert die Historikerin Regina Stürico bis heute.
Gennert hat sich auch überlegt, ja, was könnte das für ein Täter gewesen sein? Was für einen Beruf hat er? Er war im Grunde der erste Profiler, das kann man ruhig so sagen.
Das nächste Buch, in dem Stürico echte Fälle des berühmten Kriminologen nacherzählt, soll im Oktober erscheinen. Ebenso wie der 10. und letzte Roman über den Kommissar Gereon Rath von Volker Kutscher. Gennert hat sich mit Rath da längst überworfen, aber er taucht noch einmal auf.
Er lebt noch, wenn der Roman zu Ende geht, aber es ist auch schon ein bisschen, dass er kränkelt, wird deutlich. Und dass da eine Elfriede Dinger auch in seinem Leben inzwischen ist, wird auch ein bisschen deutlich.
Ob Ernst Gennert seine Kollegin Elfriede Dinger wirklich liebt, weiß man nicht. Gut möglich, dass er sie in der Diktatur einfach mit seiner Pension versorgt wissen will. Im Juli 1939 ist Hochzeit. Nur Wochen später, am 21. August 1939, heute vor 85 Jahren, stirbt das Schwergewicht unter den deutschen Kriminalisten an Magenkrebs, kurz vor dem deutschen Einmarsch in Polen. Volker Kutscher ist fast froh, dass Gennert den unglückseligen Aufstieg mancher Schützlinge nicht mehr miterleben muss.
Allen voran Arthur Nebe, der ja kein schlechter Kriminalist war, der aber Nazi war und dann auch sehr schnell aufgestiegen ist im Dritten Reich, dann eben Chef des Reichskriminalamts geworden ist, aber später dann die Einsatzgruppen, also die Erschießungen vorgenommen haben hinter der Front, die Juden und polnische Intellektuelle erschossen haben, das waren Polizeibeamte.
Ernst Gennert soll in 33 Jahren Polizeidienst an die 300 Morde aufgeklärt haben. Im Polizeipräsidium in Düsseldorf zollt Guido Adler, der Leiter der Mordinspektion, dem Werk des Kollegen Respekt.
Ja, muss ich sagen. Also die Zahl hat mich auch beeindruckt, insbesondere weil es ja die ganzen Möglichkeiten, die wir in der Kriminaltechnik mittlerweile haben, die gab es ja damals letztendlich noch nicht.
Adlers Mordinspektion bearbeitet in diesem Jahr bislang knapp 30 Tötungsdelikte, auch versuchte Tötungen, etwa mit Messern.
Das ist ein Problem, was uns wirklich massiv belastet.
Beweise sind für die Ermittler heute wichtiger denn je, denn die Tatverdächtigen sind deutlich verschwiegener als früher.
Da haben die Beschuldigten auch gerne mit der Polizei gesprochen. Das ist mittlerweile leider ganz selten geworden und von daher müssen wir uns eben auf die objektiven Beweise in erster Linie fokussieren.
Am Tatort geht es im Prinzip zu wie vor knapp 100 Jahren. Finger- und Faserspuren sichern.
Und für uns ganz wichtig, serologische Spuren, aus denen wir im Bestfall dann eine DNA extrahieren lassen können, mit denen der Täter dann überführt werden kann.
In der Dienststelle für Kriminaltechnik führt Markus Dreisewert einen Raumscanner vor, der Tatorte millimetergenau erfasst.
Sehen Sie ja? Normalerweise steht er auf dem Stativ. Ne?
So kann die Polizei die Sprengung von Geldautomaten nachvollziehen oder Explosionen. Oder eine Schussrichtung bestimmen.
Aber auch im Prozess können natürlich alle Prozessbeteiligten nochmal in dieses Modell hineingehen und sich in dem Tatort selber befinden.
Dank modernster Technik kommen die Düsseldorfer Mordermittler auf eine Aufklärungsquote von mehr als 90%. Wie Ernst Gennert, der Kommissar vom Alexanderplatz vor fast 100 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammmüller an Ernst Gennert, Gründer der ersten Mordkommission Deutschlands, der am 21. August 1939 gestorben ist. Zeitzeichen morgen, Edvard Munchs bekanntestes Gemälde, Der Schrei, wird gestohlen.